Herr Schlattner, Sie haben sich in Ihrem vollen Programm Zeit gemacht, um 8 Mitglieder des Literaturkreises Staffette zu empfangen. Welche Beweggründe haben Sie? Was ist das Wichtige dabei?
Die Beweggründe sind sowohl literarischer Natur als auch nostalgischer Natur. Denn die Staffette war schon einmal vor 10 Jahren hier, auf diesem alten Pfarrhof, er ist 500 Jahre alt. Und dann habe ich selbst in Temeswar einige Mal gelesen und die Staffette war eigentlich immer dabei. Und bei diesen wirklich aufregenden Literaturtagen in Reschica, die der Erwin Ziegler jetzt unermüdlich fortsetzt seit 25 Jahren oder noch länger, war die Staffette auch dabei oder war mindestens im Gespräch. Also es ist auch die Überlegung, nicht darum habe ich sie eingeladen, sondern die Überlegung an sich ist, dass diese Staffette eine Einrichtung ist, durch die deutsche Sprache als Literatur weiter transportiert wird, auch wenn diese deutschsprachige Literatur verfassen zu Hause in einer anderen Muttersprache sich bewegen.
Herr Schlattner, eine Frage jetzt vielleicht zu Ihren eigenen Projekten. Dürfen wir vielleicht in den nächsten Jahren was Neues erwarten?
Das glaube ich nicht, denn mit 85 Jahren ist man müde geworden. Außerdem kann man sich auf seinen Organismus nicht mehr verlassen. Und außerdem ist jetzt im Frühjahr ein Buch von mir erschienen, das heißt Wasserzeichen, vorgestellt worden bitte bei der Leipziger Messe. Im Popverlag, Trajan Popverlag Ludwigsburg, und das ist ein Konvolut und ein Konglomerat, das man keinem Genre zumelden kann. Ich habe ja 3 Romane geschrieben, die auch übersetzt und verfilmt worden sind und worüber man auch Dissertationen geschrieben hat, im Jolnay Verlag in Wien erschienen, bitte Humboldt-Universität, sogar Sorbonne. Aber dieses letzte Buch, das heißt Wasserzeichen und das ist auch das letzte Wort. Und das ist vielleicht auch in der Art anders als die Romane, wo eigentlich nur dargestellt wird. Ich bin ja als Literat ein Quereinsteiger, aber meine Auffassung von Literatur ist nicht zu erklären, nicht zu exegesieren, nicht zu interpretieren, keine Botschaften zu vermitteln, sondern nur darzustellen. Aber hier werden auch Dinge gesagt. Wasserzeichen heißt ja, dass man in einer ganz bestimmten Drehung des Bildes dann doch noch etwas zu Gesicht bekommt, was an sich hinter dem Bild. Es geht im Grunde um eine doch romaneske, bitteschön in der Darstellung, epische Rückschau, die bis ins Gymnasium zurückgeht, Lichol German, den Horatio Stalin, also das deutsche Lyzeum in Stalinstadt, aber dann auch bis in die Gegenwart und wo Themen angesprochen werden mit Schuld und Sühne, mit Verfehlung und Vergebung. Und ich würde sagen, das Proprium dieses letzten Buches von mir, wie gesagt, es hat nur eine Widmung, die heißt mir, aber keinen Untertitel, Roman oder Erzählung oder das gibt es eben nicht. Ja, dort werden diese Themen angesprochen und zwar in einem orthodoxen Kloster. Schon im ersten Satz heißt es, ich ziehe mich immer wieder zurück in ein orthodoxes Nonnenkloster, wo man dann außerhalb der vernetzten Zeit, alles ist jetzt vernetzt, aber verbunden ist man immer weniger, doch sich mit Zeit am Stück so vertiefen kann in seine eigene Vergangenheit. Die Ikonen wie Wasserzeichen, dass man dann noch einmal überdenkt, nicht nur was einem geschehen ist, sondern was auch durch einen geschehen ist, nicht nur was andere einem angetan haben, sondern was man auch selbst anderen getan hat. Also noch einmal, wo auch diese heiklen Themen zwischen Schuld und Sühne, zwischen Verfehlung und Vergebung variiert werden, moduliert werden und auch die Frage, was geschieht, wenn du den nicht mehr erreichen kannst, indem du an seine Türe klopfst und die Vergebung erbittest, weil er nicht mehr da ist oder weil er sie auch nicht mehr ansprechen lassen will. Das sind alles Themen, die dort mitklingen und zwar doch in diesem sehr, sehr fremdartigen Milieu eines orthodoxen Nonnenklosters. Und hier, glaube ich, bin ich schon einmalig. Ich bin bestimmt der einzige rumäniendeutsche Schriftsteller. Die Rumänen haben keine Übersetzung für rumäniendeutsch, dass sie wissen. Also der einzige Schriftsteller, der noch in deutscher Sprache schreibt und von der Herkunft Deutscher ist, als Deutscher geführt wird, der deutschen Minderheit angehört, der von innen her ein orthodoxes Kloster erlebt und erfahren hat, nicht nur das schöne Blau von Voronezh und Suchevica und so weiter eine halbe Stunde lang, sondern dort mit den Nonnen zusammen gelebt und das Ganze dann noch erfahren und das Ganze dann noch hinterfragt, auch manchen Weisen nicht nur der Fremdartigkeit, sondern auch der Fragwürdigkeit. Aber ich möchte noch auf die Stafette zurückkommen und den heutigen Abend hier. Es waren Geschichten und Gedichte, die alle Hand und Fuß hatten. Sie sind von der Vermittelbarkeit und von der Mittelbarkeit nicht gleich herübergekommen. Es gab einige, die sofort dich angesprochen haben, vom literarischen Habitus her. Und es gab andere, die verschlüsselter waren, wo du dann auch nachdenken musstest während des Hörens und nach dem Gehörten. Aber es hat alles, was hier vorgetragen worden ist, ob es dann Prosa oder Gedicht war, auch ihr Gedicht, die Großeltern, die toten Großeltern sind nicht mehr hier und nicht nur die Steine zerbröckeln, sondern auch die Gräser wachsen über die Gräber hinweg. Das Ende der Geschichte ist nicht die Zivilisation, sondern die Vegetation. Das alles waren heute achtfach dann hier vorgetragene literarische Texte, die sich auf einem tatsächlich einheitlich hohem Niveau bewegt haben. Also, oder sagen wir es anders, negativ. Ein gewisses Niveau wurde nicht unterboten. Und das hat mich schon sehr beeindruckt, das muss ich sagen. 17-jährige Schülerinnen und gestandene Deutschlehrerinnen, wo dann sehr vieles auch bedacht worden ist, aber dann doch in eine literarische Form gegossen worden ist, die einen erreicht hat und überzeugt hat. Das zur Stafette jetzt noch einmal.
Sie haben in dem Gespräch mit den Mitgliedern der Stafette ja nicht nur über Literatur gesprochen, sondern auch von der Höhe Ihrer Lebenserfahrung auch einiges erzählt. Wenn Sie jetzt einen Ratschlag jüngeren Literaturbegeisterten oder Schreibenden geben würden, was wäre dieser?
Auch Ratschläge sind Schläge. Aber ich kann methodologisch wenig sagen. In meinem Briefkopf kommt doch das Wort Schriftsteller nicht vor. Das führt zum Erstaunen vieler der Hydraulikingenieure und der Lizenziat der Theologie. Und ich sage noch weshalb. Um das erste Studium abzuschließen, das ich 1953 begonnen hatte, Hydrologie, hat es 16 Jahre gebraucht. Und um das zweite Studium abzuschließen, Theologie, die ich 1952 begonnen habe, dann wurde ich exmatrikuliert. Die habe ich erst 1978 abgeschlossen, 26 Jahre. Und dann denke ich schon, dass diese beiden Titulaturen etwas im Briefkopf zu suchen haben. Aber der Schriftsteller kommt nicht vor, der ich ja seit 20 Jahren vielleicht doch am ehesten jetzt bin, weil ich mich am meisten mit diesen Dingen beschäftige. Ich glaube, dass man sich an das halten sollte, was Wilhelm Busch so gesagt hat. Man merkt die Absicht und ist verstimmt. Nicht schreiben auf den Leser hin, nicht schreiben auf die Mode hin, nicht schreiben auf das Konstruierte hin, sondern einfach darstellen in der Weise, wie es sich uns als Bild und als Wort zur Verfügung stellt und noch besser überwältigt. Also pro domo, ich habe nie an einen Leser gedacht, ich habe auch nie gedacht daran, dass es gelesen wird, geschweige denn gedruckt oder umgekehrt, aber nur darstellen, so wie es dich von innen her bewegt, emotional und auch verbal. Das wäre eine Möglichkeit, Literatur in ihrer Lebendigkeit an die Menschen heranzubringen. Noch einmal, keine Mission, kein Message, keine Botschaft, nichts anderes als die Dinge so lebendig und so bildhaft darzustellen wie nur möglich. Dann kommt der Literaturwissenschaftler, dann kommt der Theologe, dann kommt der Kritiker, dann kommt der Philosoph und sagt das und das und das. Kann ich daraus herauslesen? Und jeder literarische Text wächst durch das, was ein gewiefter Leser oder ein naiver Leser dazu sagt. Sogar wenn man einen Text verteufelt, ist das für den Autor hochinteressant. Schau, man kann die Dinge auch so sehen. Oder wenn er verlästert wird oder wenn er verrissen wird. Man kann die Dinge auch so sehen. Aber indem du dem Leser nichts vorschreibst, wie er den Text zu verstehen hat, hat der Leser die Freiheit, sich selbst ein Bild zu machen. Oder anders, man hat mir irgendwann mal, moniert, ja, sie lassen den Leser allein, sie geben mir keine Erläuterungen zum Besten, keine Erklärungen ab. Ich gehe vom mündigen Leser aus, dem ich zutraue, dass er sich selbst ein Bild macht, im Guten, im Schlechten, im angesprochen sein, im nicht überzeugt werden, das ist dann seine Sache. Also noch einmal, man merkt die Absicht und dies verstimmt. Keine Absicht, sondern nur darstellen. Darstellen, so lebendig in Wort und Bild, wie es einem eben gegeben ist.